Bildung. Der merkwürdige Mensch, dessen Wesen uns hier beschäftigt, war ein dank seiner schlichten Herkunft unverbildeter, aber ungewöhnlich gebildeter Mann, wiewohl er hierin allen aus dem Herzen der Lichtwelt Wissenden gleich nie ein Hehl daraus machte, dass das Gebildetsein geistig genommen beinahe bedeutungslos ist, zudem recht schädlich sein kann, da es im Falle anmaßlichen Gebrauchs gefährliche Schranken auf den Heimweg des Menschen zu seinem Ursprung schiebt und den verblendeten Zustand der kollektiven Hypnose der Erdenmenschheit sogar noch verstärken mag. Gar zu häufig ist die Bildung eine Maske für Eitelkeit, Stolz und Geltungstrieb, die mit geistigem Menschentum nichts zu schaffen haben, vielmehr von Bo-Win-Ra ausdrücklich als Kräfte der Tierseele gekennzeichnet worden sind, wie ja auch alle Gedächtnisfähigkeit und Talentiertheit, noch nicht in die Sphäre menschlicher Seelenhaftigkeit hineinzureichen brauchen. Mag Bildung immer ein ansprechender Reiz und auch irdisch genommen ein nutzbar zu machender Besitz sein, so bleibt sie doch ein Reichtum, dessen Versuchungen noch verfänglicher, ja diabolischer sein können als diejenigen aus Geld und Gut. Und das Strenge, die Jünger, entsetzende, von allen drei Synoptikern wiedergegebene Wort Jesu, vom Kamel und Nadelöhr, gilt fast noch mehr von dem, der die Schatzkammern seines Gehirns überfüllt hat, als vom Raffer geldlichen Wertes. Ein bedeutender Satiriker hat einmal geschrieben: Bildung ist das, was die meisten empfangen, viele weitergeben und wenige haben. Und etwas später im nämlichen Aphorismenbuch: Vielwisser dürften in dem Glauben leben, dass es bei der Tischlerarbeit auf die Gewinnung von Hobelspänen ankommt. Vergleiche Karl Kraus, Pro Domo et Mundo, Leipzig 1919, Seite 68 und 70. Es ist nur zu verständlich, dass ein guter Literat angesichts der längst unerträglich gewordenen allgemeinen Halbbildung des feuilletonistischen Kulturbetriebs und des völligen Leerlaufs mehr oder minder gelehrter Vielwisserei solche Summen zieht. Das war in Zeiten überhandnehmenden Götzendienstes und Verehrung des Unwesentlichen schon immer so. Man weiß, welche vernichtende Worte Jesus gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten gebraucht hat. Laozi sagt im 47. seiner 81 Sprüche: Ohne aus der Tür zu gehen, kann man die Welt erkennen. Ohne aus dem Fenster zu blicken, kann man des Himmels Sinn erschauen. Je weiter einer hinausgeht, desto weniger wird sein Erkennen. Zitiert nach R. Wilhelms Übersetzung jener 1923, Seite 52. Naturgemäß hält auch der Buddhismus alle Erkenntnis die nicht dem einzigen Ziele der inwendigen Befreiung dient, für nachteilig. Im sogenannten Torenkapitel des Dhammapadam, jener dem südbuddhistischen Pali-Kanon angehörigen Spruchsammlung, steht die Strophe: Sofern zu eigenem Nachteil nur Erkenntnis sich im Torenhaupt erhebt, erdrückt sein kleines Glück, das Hirn zermalmend jählings sie, zitiert nach der Übersetzung von K. E. Neumann, München 1921, Seite 18. Den neugierigen Hellenen sagt Heraklit mit aller Schärfe: Vielwisserei lehrt nicht Vernunft haben, denn sonst hätte sie wohl Hesiod belehrt und Pythagoras, ferner Xenophanes und Hekataios. Das waren harte Worte, die nicht vor geheiligten Namen Halt machten. Unzählige solche Urteile ließen sich zusammentragen. Es springt in die Augen, dass Bhuvanra und seinesgleichen, also jene Leuchtenden des Urlichtes und Priester am Tempel der Ewigkeit auf Erden, sich unmöglich auf den spielerischen Palast der Vielwisserei und die Holzäpfel falscher Bildungsfrüchte hatten einlassen können. Wenn wir also sagen, dass er ungewöhnlich gebildet war und sehr beträchtliches äußeres Wissen hatte, so hängt das mit der gerade ihm übertragenen Aufgabe, dem Lehrauftrag gleichsam zusammen. Um auf die Menschen des Abendlandes einwirken zu können, musste er ihre komplizierte Sprache gründlich verstehen, musste er gut kennen, was ihnen wichtig war, und ihre so vielfältigen Interessen überblicken und psychologisch erfassen können. Aber dieser Überblick musste so unvoreingenommen wie nur möglich sein und in unbeeinflusster Sachlichkeit, Nüchternheit und Erdfarbenheit errungen werden. Deswegen durfte die Bildung des zum Meister vorherbestimmten kaum anders sein als die eines echten Autodidakten und sollte mehr durch eigene Umschau als durch die mannigfachen Erziehungsanstalten und höheren Schulen, die er doch meistens durch Staats-, Klassen-, Gruppen-, Bekenntnis- und Fachinteressen gefärbt und vereinseitigt sind, vermittelt werden. Bekanntlich zwangen Schicksalsschläge seinen Vater, den 13-Jährigen aus der Schule zu nehmen, um ihn an Drehbank und Schraubstock, zeitweise auch bei einem Steinmetzen, arbeiten zu lassen. Der Verfasser darf hier eine Beobachtung einschalten. Wenn er die Bekannten und Freunde auf seinem Lebensweg überblickt, unter denen sich gar nicht wenige talentierte und berühmt gewordene Menschen befanden und befinden, so stellt es sich heraus, dass gerade die Gebildetsten im reinsten Sinne des Wortes unter allen diesen keine Universitäten und manchmal kaum eine Mittelschule besucht haben. Und zwar sind es 5 Männer, deren universelle, ohne fachliche Aufdringlichkeit gebliebene und durchwegs harmonische Bildung ihm wie etwas Musikalisches in der Erinnerung lebt. Dass unter diesen harmonikal gearteten Menschen, zu denen auch 2 Nobelpreisträger gehören, sich Bo-Win Ra befindet, braucht wohl nicht erst gesagt zu werden. Um eine Vorstellung von dieser Art Bildung zu geben, betrachtet man am besten ihre Voraussetzungen und die Weise, wie sie erworben worden ist. Da ist vor allem zu sagen, dass des Meisters Lern- und Wanderjahre durch häufigen Aufenthaltswechsel, durch naturhafte Anschauung und durch praktische Handarbeit bestimmt waren. Das gab ihm Gelegenheit, das ganze Kaleidoskop menschlichen Tuns und Treibens, Sinns und Unsinns an sich vorüberspielen zu lassen und hinderte ihn daran, so gerne er auch lesen mochte, ein Bücherwurm zu werden, ganz abgesehen davon, dass ihn sein Künstlerberuf mehr auf das anschaulich Geschaffene als auf das nur Vorgestellte oder Abstrahierte verwies. Und ich glaube, dass seine Hauptlehrmeisterin für die Dinge dieser Erde immer die Natur gewesen ist, und zwar vorzüglich in ihrer Gestaltwirkung als Landschaft und als Pflanzenwelt. Schon als Kind, obwohl im zartesten Alter bereits in die große Stadt Frankfurt aus dem mehr ländlichen Milieu seiner Aschaffenburger Herkunft versetzt, streifte er viel in Wald und Feld herum, spielte am Fluss, in dessen Eis er sogar einmal einbrach, was ihn nicht hinderte, sofort nach Kleiderwechsel und häuslicher Bestrafung wieder in nächster Nähe aufs Eis zu gehen, beteiligte sich an den Streichen der Altersgenossen, sammelte Steine und hielt zu Hause allerlei Getier und einmal sogar eine Schlange, die aber fortgetan werden musste, als sie gar zu wild im Zimmer umherschoss. Die Erziehung durch einen es gut meinenden, vor Gott sich sehr verantwortlich fühlenden, aber überstrengen Vater und eine sehr fromme und gottesfürchtige Mutter hat vielleicht gerade eine gewisse Eigenwilligkeit, Hartnäckigkeit und Unbeirrbarkeit durch äußere Einflüsse, selbst bei einer ihm abzuringenden Modifizierung seines Standpunktes, kam er zumindest im Lauf der Zeit auf seine ursprüngliche Stellungnahme zurück. In ihm auf den Plan gerufen, eine Neigung zu dem, besondere Wege zu gehen und die Dinge scharfäugig und kritisch, mitunter sogar ein wenig spottlustig anzusehen. Wenn es dann oft danach aussah, als habe er die Kritik anderer nicht übermäßig ernst genommen, so war das vor allem dadurch erklärlich, dass er eben wirklich das Unzureichende ihrer Urteile meistens durchschaute. Um ihm zu imponieren, und wie gerne verehrte er, genügte es freilich nicht, etwas vorzustellen, sondern man musste etwas sein. Dann aber gab es niemanden, der lieber und neidloser pries und lobte. Von Schulen und Strömungen, Zeitgrößen und Moden gänzlich unbeirrt, bahnte er sich seine Pfade und war er, wenn überhaupt, wohl nicht leicht leitbar. Seine Wegweiser mussten unbegrenzt zuverlässig sein, bevor er ihnen sein dann aber auch fast unerschütterliches Vertrauen schenkte. Es musste ganz arg kommen, bevor er einen Freund aufgab. Im Grunde bestimmte er immer, ohne sich bestimmen zu lassen. Nicht als ob er herrisch gewesen wäre, wurde er doch stets als autoritativ empfunden, weil ihm die Geistgewalt der Vertrauen verdienenden Autorität angeboren war. Da spürte man, wenn man nicht gar zu grob organisiert war. Menschliche Einsicht konnte sich schwer der Richtigkeit und Naturhaftigkeit seines Denkens und Handelns, Fühlens und Sprechens entziehen. Er war mit einem Wort eine Natur. Aber doch nicht eben bloß Natur, sondern wiedergeborene Natur, möchte man sagen. Natur nicht im Erwartungs-, sondern im Erlösungszustand. Denn seine ganze Bildung war naturhaft und geistig, nirgends künstlich, papieren, affektiert und lebensfremd, wie vermeintlich kultivierte Leute gar so oft zu sein pflegen. Und wenn man mit ihm, mit dieser Natur, durch die Natur wanderte, dann bekam die Natur draußen durch die Strahlung seiner Natur, die ganz inwendig war, ein anderes Antlitz, wurde sie in ihre geistige, noch nicht durch den Fall des Menschen korrumpierte Kindschaft zurückversetzt, wuchsen ihren Landschaften gleichsam allenthalben wundervolle Augen, wie jenen Göttern im indischen Märchen, als die vom Ewigkeitsbildner und himmlischen Baumeister Vishwakarman geschaffene schöne Tilottama an ihnen vorbeischritt. Wenn wir häufigen Aufenthaltswechsel im zweiten Lebensdrittel, naturhafte Anschauung und praktische Handarbeit als Hauptgrundlagen seiner Bildung und nicht die Schulen namhaft machen, so wollen wir damit, wie überhaupt mit diesem ganzen Buche, zum Ausdruck bringen, dass seine Bildung und Erziehung wesentlich in Selbsterziehung bestanden. Auch die Leitung durch einen Guru, einen oder mehrere geistigen Meister, bezweckt ja Selbsterziehung. Es ist bezeichnend, dass zum Beispiel Sokrates die ihm zuteil gewordene geistige Leitung nie in Form von Forderung, sondern nur in Form von Abraten empfunden hat. Der Eingriff wird nicht als Zwang zu bestimmtem Tun, sondern nur als Abmahnung von Irrpfaden durch den großen Hellenen erlebt. Es kommt aber nicht so sehr darauf an, dass die von Sokrates als Daimonion bezeichnete geistige Lenkung sich lediglich als Negation des Falschen bekundet, sondern dass sie niemals den freien Willen irritiert. Das ist ja das Gewaltigste im Verhältnis zwischen Gottvater und seinen Kindern, dass er sich in dieser Hinsicht gewissermaßen seiner Allmacht begeben hat. Die wirklich geistige Erziehung ist Wegweisung der Selbsterziehung ohne jede Determiniertheit durch höheren Eingriff. Der göttliche Wagenlenker in der Bhagavad Gita zwingt Arjuna nicht, er berät ihn nur. Bedenkt man dieses alles wohl, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass Bildung, wenn sie wirklich geistig, nicht was man so landläufig als geistig bezeichnet, unterbaut ist, alles andere als unwesentlich ist und dann sehr wohl gewisse zunächst rein irdische Komponenten, sagen wir ästhetischer oder wissenschaftlicher Ordnung, in ihren Organismus einbauen kann. Nur so auch vermag schließlich Wissenschaft, Kunst und so weiter wirklich das zu werden, was sie zu sein behaupten. Es war schon etwas Richtiges daran, wenn die mittelalterliche Scholastik darauf bestand, dass alle wissenschaftliche Disziplin und überhaupt das, was man damals unter Künsten verstand, als Gottes Magd anzusehen sei. Zur Erhellung dieser Überlegungen wird eine Briefstelle des Meisters 1931 beitragen, die also lautet: Es ist, aufs Einfachste gesagt, eine ganz bestimmte Art der Selbsterziehung, die allein es der Führung möglich macht, den Geführten von Seinsverwandlung zu höherer, reinerer Seinsverwandlung immer mehr ins Licht zu führen. Von Kindheit an wird der Mensch in einer Art erzogen, die man eine Erziehung von innen nach außen nennen kann. Denn nur so lernt der werdende kleine und dann auch erwachsende Mensch, mit der Außenwelt fertig zu werden. Sobald man aber den Weg zu geistiger, bewusster Entfaltung einschlägt, handelt es sich darum, sich selbst von außen nach innen hin zu erziehen, wobei keineswegs aufgegeben zu werden braucht, was wirklich gut, richtig und nötig war an der früheren Erziehung, die von innen nach außen strebte. Die Jahre der Kindheit und Jugend verstrichen still in der Heimat am Main, wo er die Merian-Schule besuchte und später am Städelschen Kunstinstitut arbeitete, als die Berufswahl vollzogen war. Erst als 24-Jähriger, und zwar mit Beginn unseres so unruhigen Jahrhunderts, begann Bo Win Ra, der damals diesen seinen geistigen Namen erst apokryph in sich trug, sein Wanderleben und damit die Studienjahre der männlichen Ausreifung, die bis zu der mehrjährigen, von einigen Reisen unterbrochenen Niederlassung in Görlitz 1917 bis 1923 17 Jahre umfassten. Besagte Wanderjahre machten ihn vertraut mit Städten wie München, Wien, Paris und Berlin, ferner mit Ländern wie Schweden und vor allem Griechenland. Jenem Kulminationspunkt seines Lebens, dem eine ausführlichere Betrachtung gewidmet werden wird, nachdem er verhältnismäßig frühzeitig die beglückenden Erlebnisse einer ersten Italienfahrt erfahren hatte und im Malerberuf heimisch geworden war, obwohl er ursprünglich einen Drang zum Studium der Theologie verspürte. Die jeweilig sehr ausgeprägte Lebensluft der erwähnten vier Städte konnte nicht verfehlen, nachhaltige Wirkungen auf diese ohnehin sehr reich angelegte Seele auszuüben. Vor allem konnte eine jede dieser Städte auf ihre Weise dazu beitragen, nicht nur den Gesichtskreis zu erweitern, sondern auch der Denkungsart und dem Gefühlsstrom eine gewisse Unbedingtheit, Unbeschränktheit und Unabhängigkeit vorzubereiten. Nicht als ob diese vier Städte aus ihrer nationalen und sonstigen Bedingtheit zu der Zeit, von der wir sprechen, besonders herausgetreten wären, aber es befanden sich dort doch recht viele Menschen, die ihrem Wesen nach zum Weltbürgertum und einer gewissen Freiheit, wenn nicht gar Ungebundenheit der Anschauungen neigten, ganz abgesehen vom architektonischen Atem und den Sammlungen, die alle diese Städte auszeichnen. In München, dieser so rauen und damals doch so südlich angehauchten Stadt, ist er zeitweise einem Freundeskreise eigenwilliger, begabter und scharfer Geister nahegestanden, die freilich dann in ihrem Hang zu gnostischen und magischen Spekulationen sich in einer seinen gesicherten Erkenntnissen nicht adäquaten Richtung bewegten. Deswegen konnten diese Beziehungen auf die Dauer nicht weiter gepflegt werden, was nicht abhielt, dass Bovinra in seiner liebevollen Art nie aufhörte, Anteil an Schicksal und Entwicklung jener in ihrer Art bedeutenden Männer zu nehmen, denen er selber manche schöne Anregung verdankt hat, wiewohl er der eigentlich Gebende gewesen ist. Fußnote: Offenbar denkt der Verfasser hier auch an Gustav Meyring, dessen persönliche Bekanntschaft Bovinra erst im Frühjahr 1917 machte. Fußnote Ende. Zweifellos erfuhr er, der die Kunst bisher im anderthalbjährigen unentgeltlichen Unterricht bei Hans Thoma in den Kunstakademien zu Frankfurt, Wien und Paris kennenlernen durfte, wenn man von Kunstbüchern absieht, im Überfluss der Münchner Kunstsammlungen kostbarste Erlebnisse, die ihn veranlasst haben mochten, später trotz gewaltigster Eindrücke im übrigen Europa längere Aufenthalte in München zu nehmen. 1909 bis 1912 und 1913 bis 1915, denen dann die ersten Bekundungen seiner Lehroffenbarung zu danken sind. Es waren zugleich die Jahre, da die sehr achtbaren und merkwürdigen Bestrebungen der sich als Blaue Reiter bezeichnenden Künstlergruppe mit Franz Marc, Kandinsky und anderen in auffallende und viel umstrittene Erscheinung traten. Wenn Bo Winrar in seinem Buch über die Kunst schreiben konnte, seht, das ist die Welt, die unsere Besten ahnen, so bezieht sich das zwar hauptsächlich auf die alten Meister, aber doch auch ist es Ausspruch einer Hoffnung auf die kommende Kunst, daher eine Erneuerung des Angesichts der Erde, wenn die ganze Katharsis unserer Zeitläufte vollzogen sein wird, in Aussicht stellt und die ersten Strahlungen des Geistes als Urläufer solcher Erneuerung bereits allenthalben wahrnimmt, nicht zum wenigsten in jener so argwöhnisch von allem bequemen und müdem beäugten modernen Kunst. Doch wir eilten der Zeit voran. Schon jene Periode in Wien, 1900 bis 1901, da er an der dortigen Akademie sein Talent weiter zu fördern suchte, bedeutete viel für seinen künstlerischen Formungswillen und seinen Intellekt. Neben den Barockpalästen, den Bruegels und Tintorettos, der Theaterkultur, der holden Umgebung, beeindruckte ihn damals die kritische Leistung der von Karl Kraus später ganz allein geschriebenen Fackel, jener Zeitschrift, welche nicht bloß in satirischer, sondern vor allem in sprachlicher Hinsicht etwas Einzigartiges in der neueren deutschen, mit bösen Zersetzungserscheinungen bereits lange kämpfen müssenden Literatur darstellte. Freilich konnte er seinem Wesen nach die hyperkritische, stark negierende Haltung von Karl Kraus und dessen eben doch oft hassgenährten Witz nicht durchwegs gutheißen. In jener Zeit entwickelte sich auch eine Beziehung zum nahen Freunde des Fackelträgers, dem Architekten Adolf Loos, dessen Ideen und Arbeiten längst vorwegnahmen, was die neuere Architektur, wofern man das Bauen unserer Zeit wirklich schon Architektur überhaupt nennen darf, zu realisieren versucht hat. Zu erwähnen sind auch gelegentliche Gespräche mit ostjüdischen Kabbalisten und Talmudisten in der Wiener Leopoldstadt, deren scharfen Verstand, Witz und skurriles Wesen, alles dies oft mit tiefer Frömmigkeit verknüpft, Bo Winrar in guter Erinnerung behielt. Naturgemäß beschäftigte ihn in diesen Städten, besonders aber in Paris 1902, wo er an der Akademie Julien arbeitete, das Studium seiner Kunst, obwohl er mit den ganz großen führenden Gestalten der europäischen Malerei zunächst nicht in unmittelbare Fühlung gekommen ist, wenn man von Thoma absieht, dessen Größe wohl noch nicht ganz erkannt ist. Es entsprach Bo Winrars Art, mehr im Stillen und Verborgenen Studien und Beobachtungen zu machen, wie es denn auch seiner geistigen, nur verschwindend wenigen Menschen fassbar sein könnenden Stellung nicht gemäß sein konnte, Gefolgsmann eines Künstlers oder einer bestimmten Schule, wie das besonders in Frankreich üblich ist, zu werden. Im Grunde war er auch als Maler und Künstler Autodidakt und musste es sein. Und wenn ihn gewisse hervorragende Vertreter des künstlerischen und geistigen Lebens seiner Epoche interessierten, es gehörten beispielsweise der Philosoph Bergson und der Dichter Valéry, die Maler Utrillo und Kandinsky dazu, so geschah es nicht aufgrund persönlicher Beziehungen, sondern uninteressierten Interesses, wenn man so sagen darf. Das Handwerk verdankte er, außer Hans Thoma, Männern wie Böhle und Klinger, aber mehr noch vielleicht manchen tüchtigen Lehrern, von denen die Kunstgeschichte keine besondere Notiz genommen hat. Vorzugsweise jedoch auch wieder sich selber. Vergleiche dazu Bohuinra, Haus meiner Malerwerkstatt, und das Buch des Verfassers über den Maler Bohuinra. Die Beziehungen zu Klinger, der stark auf die geistlichen Bilder reagiert hat, sind kaum sehr nachhaltig gewesen, es sei denn, dass gewisse jugendliche Schwarz-Weiß-Zyklen zumal in ihrer makabren Traumstimmung durch jenen grüblerischen, gern in fremde Gefilde eindringenden Künstler beeinflusst sind. Ein besonderes Verhältnis hoher gegenseitiger Ehrfurcht entwickelte sich zwischen Bohuinra und dem Greisen Hans Thoma. Auf das zurückzukommen, wir in anderem Zusammenhang Anlass haben werden. Paris hat ihm offenkundig jenen Inbegriff der Ästhese dargeboten, den die anderen von ihm aufgesuchten Kunststädte nicht in diesem Ausmaß und nicht in so feiner Würze zu bieten vermochten, so dass später nur noch das hellenische und überhaupt südliche Erlebnis hinzuzutreten hatte, um ihn in die Möglichkeit zu versetzen, seine so beglückend endgültig alle Hauptfragen der künstlerisch-formalen Gestaltung durchleuchtende Aufsatzreihe »Das Reich der Kunst« in Buchform zu kompilieren. Was aber die Aufenthalte in Berlin 1904 bis 1908, zeitweise auch 1915 sowie 1916 betrifft, so bewahrte er diese Stadt trotz all ihrem aufdringlichen, lärmigem und hässlichem ein besonders günstiges Angedenken, weil er den konzentrierten Lebenswillen und das dichte Realisierungsvermögen ihrer Menschen überaus schätzte. Vielleicht erblickte er sie auch in einem günstigen Gegensatz zu Münchens verträumter und zerfasernder Lässigkeit. Alles, was er auch in jenen Jahren gesucht und getan hat, bemüht, seinem künstlerischen Berufsstreben die nötigen praktischen und anschaulichen Unterlagen zu geben, war doch immer auf den gleichen Mittelpunkt gerichtet. Und so mochte auch für ihn damals Geltung haben, was er viel später einmal an einen Freund geschrieben hat, 1929. Mir scheint, dass Sie den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Wenn Sie Ihre Sehnsucht nach Schönheit als verkappte Sehnsucht nach Gott erkennen. In die Lern- und Wanderjahre fällt die Ehe mit einer in vielen Wissensgebieten erfahrenen und sehr aktiven Frau, die sehr jung an einer in jenen Zeiten noch nicht zu kurierenden Krankheit wegstarb. Sie hatte, ein damals noch seltener Fall, Medizin studiert, verfasste zahlreiche Beiträge für angesehene Zeitungen und Zeitschriften und war zeitweise als Redakteurin tätig. Sie befasste sich auch mit Archäologie und schrieb unter anderem eine Abhandlung über antike Kämme. Ihr Streben und Wirken nahm einen nicht unbedeutenden Platz im kulturellen Lebensraum ihres Gatten ein. Den Schatz seiner naturhaften Anschauung hat Bovinra unaufhörlich in intensivster Weise bereichert. Es ist, wie wenn der Strom seines Konzeptionswillens unzählige Wirbel zu den Phänomenen hingesendet habe, die dann das in den Erscheinungen wesende Urphänomen, wie Goethe so oft sagte, in die Spirale ihres Strudels hineinsogen. An der Natur hat er stets gelernt, sich aber nicht mit der vergeblichen Liebesmüh des Naturalismus geplagt, sie zu kopieren. Eine Briefstelle aus dem Jahr 1928 sagt da, seine Malerei betreffend, mir selbst sind ja die meinen Bildern zugrunde liegenden jeweiligen Naturmotive nur Anlässe, Seelisches zur Gestaltung zu bringen, so dass ich weit ab davon bin, etwa eine Gegend als solche schildern zu wollen. Vielleicht muss jeder echte Künstler den Prozess der Selbsterkenntnis, der alles bloß Angenommene der Beachtung entzieht, auf das gesamte Du der Umwelt, Tat Tvam Asi, ausdehnen. Es soll damit gesagt werden, dass ein Künstler wenig in Betracht kommt, solange er irgendwelche Meinungen von der Welt, auch die Reportage des fotografischen Apparates ist eine Meinung, zu einem Bildgefüge zusammenmischt. Es darf mithin auch auf die künstlerische Naturerkenntnis bezogen werden, was Bovinra in einer kleinen Strophe aufgezeichnet hat. Erst wenn man alles, was man von sich hält, vergisst, weiß man in Wahrheit, wer man selber ist. Wichtig für seine naturhafte Anschauung ist ihm die in den ersten Berliner Aufenthalt eingeschobene Reise nach Schweden 1908 geworden, von der er Bildkonzeptionen zurückbrachte, die wahrhaft ossianischen Charakter hatten. Wie sehr er, den man doch weit mehr mit dem Osten, dem Inneren sowohl wie dem Äußeren, einerseits und dem chilenisch-italischen Süden andererseits zusammen zu sehen geneigt ist, auch dem Norden sein, wie immer, geistiges Augenmerk gewidmet hat, beweist eine Briefstelle, die hier in ihrer ganzen Ausführlichkeit wiedergegeben werden soll. Wir besitzen nur sehr späte nachchristliche Zeugnisse über die religiöse Vorstellungswelt unserer Vorfahren. Aber wenn wir auch das Allerursprünglichste aufbewahrt hätten, so würde das doch nur Zeugnis geben von den Vorstellungswelten, die sich im Laufe von Jahrhunderten innerhalb der germanischen Lebenskreise gebildet haben. Ein wichtiger Bestandteil dieser Vorstellungswelten war, neben und über den anderen Göttern, der immer mit einem besonderen Geheimnis umwitterte Odin oder Wotan. Nun gehen, im geistigen Lichte gesehen, die meisten Göttergestalten alter Völker, soweit diese Göttergestalten nicht bloße Personifikationen von Naturkräften sind, auf ehedem im Erdenleben gewesene Menschengestalten zurück. Es sind aber nicht etwa diese Menschen, die man nun als Götter anbetet, sondern die raunende Kunde von einem außergewöhnlichen Menschen, der einmal früher gelebt hat, wird von der Fantasie immer plastischer ausgestaltet, bis endlich die Gestalt eines Gottes entsteht. So und nicht anders sind auch die germanischen Götter entstanden und unter ihnen Odin, der die Eigenart dieser Gestaltung dem Umstande verdankt, dass er aus der überlieferten Kunde von einem ganz außergewöhnlichen Menschen, einem Einäugigen, herausgewachsen ist. Diese Einäugigkeit konnte den Zeiten, die einen Gott aus der Kunde von diesem Menschen formten, nur als Zerstörung des einen Auges verständlich werden, so dass sie auch dafür ihre Sage erfinden mussten. Was aber da noch flüsternd von Mund zu Ohr als geheime Tradition weitergegeben wurde und nicht mehr verstanden werden konnte, bezog sich auf das geistige Auge, das an sich ein einfaches ist, und Träger dieses Auges war ein in einem germanischen Volksstamm höchstwahrscheinlich hoch im Norden einst lebender Leuchtender des Urlichts, wie solche in allen Weltteilen unter allen Völkern, auch den Farbigen, geboren worden waren, gleich nachdem die ersten Verbindungen der gefallenen Geistmenschen mit dem Menschentiere dieser Erde sich ereignet hatten. Spuren des Wirkens dieser Urlehrer des Menschengeschlechtes finden sich selbst heute noch in zahlreichen Kulturen. Dass man in der Religionsform unserer Ahnen auch nur ein Futteral für die goldene Brille in Händen hätte, selbst wenn wir nicht auf so spärliches und spätes Zeugnis angewiesen wären, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Hand in Hand mit des Meisters naturhafter Anschauung geht seine Neigung, praktische Handarbeit zu leisten und zu beobachten, gegebenenfalls zu bewundern. Es interessierte ihn ganz ungemein, den Werdegang eines Gefüges, einer Apparatur, einer Einrichtung nachzuspüren und ihn nicht nur mit dem Gehirn, sondern auch mit den Händen. Was sage ich? Mit dem ganzen Organismus virtuell oder wirklich nachzuschaffen. In seiner Jugend hat er oft hart mit den Händen in den unterschiedlichsten Beschäftigungen arbeiten müssen. Ebenso wenig scheute er sich später, wo immer es nötig oder angängig war, Hand anzulegen, trotz schwerster physischer Leiden. Besonders lag ihm sein Garten am Herzen, den er in liebevoller Pflanzungs- und Pflegearbeit betreute. Wenn es Schnee gab, war er der Erste, der die Last von den Palmen und empfindlichen Südpflanzen klopfte. In der zweiten Hälfte des Ersten Weltkriegs verschlug ihn ein Befehl der Militärbehörde, erst kurze Zeit nach Königsberg und von dort nach der Stadt Görlitz in der Oberlausitz, wo griechische Truppen interniert lagen. Ihm war die Aufgabe übertragen worden, als Dolmetscher zu dienen, da er von seinem griechischen Aufenthalt her die neugriechische Sprache verstehen und sprechen konnte. Abgesehen von dieser Funktion, die ihm Freude bereitete, da er den Griechen sehr zugetan war, eröffnete sich ihm gerade in diesem Weltwinkel ein reiches Arbeitsfeld. Er griff wirkend und leitend in die Kunstfragen jener Provinz ein und gab einer von ihm 1920 ins Leben gerufenen Vereinigung junger Künstler den Namen des großen Jakob Böhme, der ja im Jahr 1575 zu Alt-Seidenberg, einem Flecken in der Nähe von Görlitz, geboren wurde. Bovinra hat in einem Aufsatz über Böhme, der in das Buch Wegweiser aufgenommen worden ist, sehr wichtige und wesentliche Dinge über den Philosophus Teutonicus gesagt, die erst begreiflich machen, wie Böhme zu seinen Erkenntnissen der Geisteswelten gekommen ist. Die Görlitzer Periode, während der er auch eine neue Ehe einging, leitet einen Lebensabschnitt ein, dessen Gepräge zunehmend stabil, erhaltend und patriarchalisch wird. Die Erfüllung dieser Daseinsform ergab sich dann durch die im Jahr 1923 vollzogene Übersiedelung in die Schweiz, und zwar zuerst nach Horgen am Zürichsee, zwei Jahre später nach Massagno bei Lugano, wo er von kurzen Reisen abgesehen bis ans Ende seines Erdenlebens im gleichen Hause mit seiner Familie geweilt hat und Bürger dieser Gemeinde wurde. Längst hatte er ja auch Italien kennengelernt, 1906, wo Jahre später insbesondere ein Aufenthalt auf der Insel Capri, Frühjahr 1922, dem Buche Das Geheimnis, sein eigentümliches, von Landschaft durchwirktes Gepräge geben sollte. Die italienischen und ennetbirgischen, das heißt südschweizerischen, Eindrücke befestigten in seiner Seele immer mehr und dominierend das, was wir das Südgefühl genannt haben und was den Stil seines Lebens und Schaffens entscheidend bestimmte. In allen diesen Tessiner Jahren kam es nur zu solchen Reisen, die Kur- und Rekonvaleszenzbedeutung hatten, etwa nach Brissago, Wildbad im Schwarzwald, Karlsbad, Pegli bei Genua und Monte Catini, unter denen ihm besonders Wildbad ans Herz gewachsen war. Wenn wir den Bildungsinbegriff dieses Mannes betrachten, obliegt uns noch sein Verhältnis zu den Büchern und zu dem Reich der Töne zu erörtern, weil beides seine Seele innig beschäftigte, das letzte während seiner späten Lebensjahre in ständig zunehmendem Ausmaß. Die Bücher, wir sagten es schon, dass Bovinrà kein Bücherwurm gewesen ist, aber er hat doch viel und gerne gelesen. In den Zimmern seines Heimes gibt es allenthalben Bücher in Hülle und Fülle. In dem oben erwähnten Buche Wegweiser steht ein Abschnitt betitelt Lesen lernen, welcher der überhetzten heutigen Art des Lesens eine Kunst des Lesens entgegenhält, indem gezeigt wird, dass man überhaupt erst richtig zu lesen vermag, wenn man das Einfühlungsvermögen gründlich entwickelt hat und es versteht, am Denken des Autors teilzunehmen, und zwar mit Ehrfurcht. Nicht bloß der Sätze, sondern jedes einzelnen Wortes achtend. Wenn man so lese, könne man unter Umständen seelisch reicher werden als der Autor selber. Zweifellos hat der Meister die Lektüre der Bücher, die er las, auf diese Art unternommen. Noch mehr, der Schluss ist erlaubt, dass er die Bücher auch auf ihre Lautwerte hinlas und sie also nicht bloß gedanklich und künstlerisch, sondern auch lautmagisch, dies aufgrund des ihm und den wenigen Menschen seiner Art vorbehaltenen geistigen Vermögens, gewissermaßen auskultierte als ein Arzt des Seelenkörpers. Solche Leseform erfordert viel Zeit, und so ist es sicher, dass er weniger Bücher las, als heutzutage mancher Bücherkonsument, durch den die ganze Lesenahrung unverarbeitet hindurchrutscht. Jedenfalls kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen, wie Bovinrà meine Schriften gelesen hat. Er horchte hellhörig meine verborgensten Absichten heraus und begriff sofort gewisse Notwendigkeiten und Eigentümlichkeiten meiner Ausdrucksform und meines Stils, die er tatlang gegenüber mit besseren Argumenten verteidigte, als ich es selber vermocht hätte. Und so verfuhr er mit allen Büchern, die er las. Vielleicht schob er mitunter Bücher von sich, deren erster Eindruck ihm missfiel, und es mag sein, dass er sich, wenn sein Gefühl einmal Nein gesagt hatte, nicht weiter aufzuhalten wünschte, denn er war jäh und unerbittlich in seinen Entschlüssen. Und ich weiß von manchem gerühmten Dichter, dessen Leistungen er gering schätzte, aber ich wüsste von keinem Fall, wo das nicht wohl begründet gewesen wäre, nicht so sehr durch Verstandesbelege, sondern durch ein unbestechliches Gefühl für Echtheit. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Er las gerne in den Büchern deutscher Mystiker, obwohl er die Bezeichnung Mystiker nicht schätzte. Er liebte außer Eckehart, Tauler und dem Verfasser des Büchleins vom vollkommenen Leben, besonders Jakob Böhme und Angelus Silesius. Die schlichte Tiefe von Matthias Claudius hat ihn angezogen, aber auch der Schwung eines Schillers, die Erkenntniskraft eines Dante, die skurrile Fantasie eines Spitteler. Einem Sanatoriumsbesitzer, der ihn um Rat fragte, an welche Bücher er sich halten sollte, empfahl er Goethe, Schiller, Jean-Paul, Novalis, Hölderlin, Stifter, Dante, Eckehart, Tauler, Erasmus, Luther, Tischreden und die Bhagavad Gita. Diese kurze Liste zeigt sofort eine schlichte Größe der Wahl, gerade weil sich gar keine entlegenen Funde und Leckerbissen darin bemerkbar machen, sondern nur ein Schrifttum auftritt, in welchem das Reine, das Wahre, oft bis zur Vollendung Gestalt wird. Nichts ist darunter, das schwelgerisch oder affektiert wäre. Die eigentliche Belletristik ließ er links liegen, nicht nur bei dieser Liste, sondern bei der eigenen Lektüre. Einen zog der Meister offenbar allen Dichtern vor. Es war Goethe, dessen Inspiriertheit er unmittelbar mit Schülerschaft begründete. Die schier unbegreifliche sprachliche Erneuerung allweltlicher Wirklichkeit in nicht wenigen Gedichten jenes Gewaltigen ließen ihn immer wieder dazu greifen. Die landschaftliche Verwandtschaft mochte ein Übriges dazu getan haben, denn Bovinra durfte sich ja als Frankfurter fühlen. Deswegen bereiteten ihm, der die Heiterkeit und das Lachen über alles liebte, die fröhlichen Geschichten und Reimereien des Frankfurter Lokalpoeten Friedrich Stolze inniges Vergnügen, so daß er sie gern im Familienkreis vorlas. Eine besondere Neigung bekundete er für einige gediegene Bücher gelehrter Forscher, die Tibet und das Himalaya-Gebiet, auch China und die Mongolei bereist haben. Es befanden sich die französischen Patre Hüc und Gabé, sowie Filchner, Köppen und Alexandra David Neel darunter. Dagegen hatte er gewisse Vorbehalte gegenüber der Geschichtsschreibung neueren Gepräges. Es sei gleichfalls nicht verhehlt, dass er auf Nietzsche keine großen Stücke hielt. Man kann mit den blendenden Sätzen dieses Unseligen alles belegen und widerlegen, und wenn viele auf das Ästhetische pochende Menschen gegen die schwankende Lebensphilosophie eines Menschen, dessen Wahnsinn virtuell viele Jahre vor dem Zusammenbruch in Turin vorhanden und spürbar war, die Künstlerschaft Nietzsches ausspielen. So hat beispielsweise die scharfe Erkenntniskraft eines Karl Kraus diese gerühmte Sprachkunst stark angezweifelt. Das bestechende Wort Nietzsches, nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt, klingt wunderschön und schillert geheimnisvoll. Aber es bleibt ganz an der Oberfläche haften, die sich freilich unaufhörlich wandelt. Dem könnte man durchaus im Sinne Bogwinras das entgegenhalten, was Chuang Tzu einmal den Kung Tzu sprechen lässt. Der Mensch besieht sein Spiegelbild nicht im fließenden Wasser, sondern im stillen Wasser. Nur Stille kann alle Stille stillen. Auserwählte der Erde sind Kiefern und Zypressen. Darum sind sie allein im Winter wie im Sommer grün. Vergleiche Chuang Tzu das wahre Buch vom südlichen Blütenland, Deutsch von Richard Wilhelm, Jena 1940, Seite 38. Wer, wie der Meister, mit sich selbst identisch geworden ist, verwandelt sich nicht mehr, denn er ist wesentlich geworden. Dies einzig gilt es zu erreichen. Der Weg ist beschwerlich und kann nur bezwungen werden, wenn man alles unnütze Gepäck, alles Angenommene, vor allem das lockende Geglitzer, unter dem der Wahnsinn lauert, von sich wirft. Bogwinra vermochte nur solches seiner Bildung einzubeziehen, das dem Wesentlichen eingebaut werden konnte. Für den ganzen Rest hatte er die gute Begabung des Vergessenkönnens. Das Reich der Töne, es durchwirkte, wie wir sagten, zunehmend seine späteren Erdenjahre. Im Buche über den Maler Bogwinra haben wir berichtet, dass er in seinen Jugendjahren einmal mit Hilfe eines Sargtischlers ein Harmonium konstruierte. Es entsprach so recht seiner Art, auch seiner angeborenen Liebe zur Musik, durch praktische Handarbeit Ausdruck zu verleihen. Die Verhältnisse im Elternhaus und die sonstigen Lebensumstände verboten es ihm, gründlichere musikalische Studien zu machen. Auf diesem so innig geliebten Gebiete allein blieb er ganz und gar Empfangender. Er stand mit mehreren bedeutenden Musikern teils in persönlicher, teils in brieflicher Verbindung, so zum Beispiel mit Eugen D'Albert und Egon Welletz. Der Dirigent Felix Weingartner und der wegen seines attischen Salzes gerühmte und auch gefürchtete Schweizer Musikkritiker Otto Mark standen ihm besonders nahe. Die Musik wurde dem sie nicht ausübenden gleichwohl Lebenselement. In dem genannten Malerbuch wurden viele Zusammenhänge gezeigt zwischen der Tonwelt und des Meisters optischen Gestaltungen, insbesondere den Geist Bildern, die regelrechte Klangformen aufweisen, nämlich Urseinselemente, welche tonliche Wirkung Wirkungen bestimmen. Überdies mutet ein Gutteil dieser Bilder wie von inwendigem Klingen, von Sphärensang erfüllt an. Bo-Win-Ra hat in späteren Lebensjahren mitunter angedeutet, dass Entsprechungen zu manchen seiner Bilder bis zu gewissem Grade in besonders begnadeten Tonstücken großer Musikmeister zu finden seien. Er dachte dabei besonders an Bach und Schubert. Gerade Schubert, dessen nach außen hin denkbar unscheinbares Wesen sich in geistiger Echtheit und Schlichtheit ganz und gar in seiner Musik dargelebt hat, liebte er gleichsam als einen auf der anderen Seite lebenden und verklärten Freund. Was aber Johann Sebastian Bach betrifft, so war Bo-Win-Ra davon überzeugt, dass dessen Tongefüge auf unmittelbaren Erfahrungen in der geistigen Welt beruhen. Es umwittert ja die Musik eine geheimnisreiche Jenseitigkeit, wie kaum in etwas anderem, es sei denn in der herrlichen und ach so vergänglichen Blumenwelt, ist hier Ewigkeit in Zeitlichem symbolisiert. So befreiend und läuternd, das Gemüt stillend Musik sein kann, trägt sie doch stets eine schmerzliche Komponente in sich, weil sie schon im Aufklingen unseren Sinnen unaufhörlich wegstirbt. Ein schöner Geist lässt sie sich nicht greifen, nicht ergreifen und nur insofern begreifen, als das vernehmende Gehör eine vorübergehende Transsubstantiation ins Geistige erfährt. Dazu gehört viel echte Hingabe und das Vermögen, die Ruhelosigkeit der tierischen Körperlichkeit zu beschwichtigen. Aber es muss rein und wach geschehen, sonst kann Musik zu einem gefährlichen Narkotikum werden. Das lüsterne und schwelgerische Untertauchen der Menge in Musik ist mit Vorbehalt zu vermerken. Sicherlich hat ihm die Musik in den letzten Jahren zuweilen eine kurze Linderung der körperlichen Leiden gespendet. Er liebte es auch, wenn im Hause gesungen wurde, und hat selber den seinigen alte Marienlieder vorgetragen, die ihm von der Kindheit her vertraut waren, denn er sah im Marienkult der katholischen Kirche ein sehr bedeutsames Aufschimmern geistiger Wirklichkeit. Dass ihm auch Beethoven und besonders Mozart innig ans Herz gewachsen waren, ist nicht schwer zu erraten. Aus verhältnismäßig früher Zeit, der Handschrift nachzuschließen, stammen folgende zwei gerade in ihrer ungeschminkten und kunstlosen Einfalt an unsere zwischen Kirsch- und Birkenholzmöbeln lebenden Ahnen erinnernde Vierzeiler an Beethoven und Mozart. Du liebst den Sturm und liebst das Meer und die wilden, felsigen Berge. Tief unter dir, der Menschen hier, ist dir nur ein Reich der Zwerge. Doch du, der im Hain, im Tempel wohnt. Bei den Hirten, bei Flöten und Flieder, dessen Gottheit im Zephir des Äthers thront, du steigst zu den Menschen hernieder. Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass er auch der ganzen heiteren Frische und Köstlichkeit Offenbachs sehr aufgeschlossen war. Dass er unter den Neueren Gustav Mahler zugetan war, ist durch Gespräche und Briefe beglaubigt. Auch Richard Strauss schätzte er, will heißen, jene freilich nicht übermäßig zahlreichen Stellen in dessen zahllosen Werken, wo plötzlich ein Vorstoß in Tiefen gewagt wird, dem man sich von dem auf praktische Erfolge sehr bedachten Manne kaum erwartet hätte. Die Gestalt Bruckners rührte ihn, aber dessen Musik schien ihm zu wenig geeint und geordnet zu sein. Gegen Wagner hatte er große Bedenken. Wenn ich Wagner von irgendwelcher Seite, zugegebenermaßen ohne das Feuer reiner Überzeugung, zu verteidigen suchte, ließ er meine Gründe nicht gelten und erhielt es dann durchaus anders als Nietzsche, der Wagner mit Worten zu vertilgen suchte, aber heimlich Tränen vergoß, wenn er die Partitur vom Tristan vornahm. Jene in Gesprächen oft bekundete Abneigung gegen den seltsamen Zauberer, der, wie sein Tannhäuser im Venusberg, in einer verführerischen Astralwelt von trügerischen Spiegelungen aus den reinen Bezirken der Musik geweiht hatte, ist mir ganz besonders aufgefallen an einem Menschen, bei dem die Negation nur sehr selten in Erscheinung trat. Im Lauf der Zeit wurde es mir klar, dass auch diese Negation eine Position war und mich im Bedenken bestärkte, die längst in mir aufgetaucht waren. Er sah ganz einfach für die Deutschen und die Menschen eine Gefahr, die in der Entartung der Gefühle, des Willens und auch der Vernunft virulent werden konnte. Darum stand er sowohl Wagner wie Nietzsche, den feindlichen Brüdern, ablehnend gegenüber. Und die Welt hat ja gesehen, was geschehen kann, wenn man auf diesen Spuren dahin rast. Dass Wagner aber auch zu tiefen geistigen Einsichten, etwa im Parsival, fähig gewesen ist, verkannte Bovenra keineswegs.